Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zurück bei Werktags im Norden. Heute beschäftige ich mich wieder mal, wir hatten das Thema schon mal, mit klimagerechtem Bauen. Und ich habe heute zwei Gästinnen zu Gast, die sich damit auch beschäftigen. Und es gibt nämlich sogar im Baugewerbe sowas Ähnliches wie Fridays for Future. Die heißen dann aber branchengerecht Architects for Future. Und die habe ich heute eingeladen, dass wir uns nochmal darüber unterhalten, was bedeutet eigentlich klimagerechtes Bauen? Das ist ja zunehmend ein wichtiges Thema von uns. Die Regularien verändern sich, die Nachfrage verändert sich. Und wir müssen alle darauf gucken, dass wir gemeinsam für einen zukunftsfähigen Planeten uns einsetzen. So, ich freue mich sehr, dass Ulla Basquet und Simay Peters da sind. Seid gegrüßt.
Hallo. Hallo.
Simay, hast du auch Hallo gesagt? Ich habe dich gar nicht gehört.
Ja, hallo.
Ja, wir hatten gerade schon eine kurze Vorstellung, haben uns gerade zum ersten Mal gesehen. Wir sind heute über Video verbunden, über Zoom, weil Simay hat gerade schon mal gesagt, sie sitzt in Berlin, Ulla in Regensburg und ich in Bremen. Und in der Mitte irgendwo in Kassel oder so zu treffen, wäre auch irgendwie unglücklich. Von daher, die modernen Medien machen es möglich. So, ich will aber gar nicht euch jetzt direkt vorstellen. Also, heute soll es nicht um, ich habe mir was Spannendes überlegt, um graue Theorie gehen, sondern um graue Energie. Sondern wir wollen uns praxisnah damit unterhalten, wie kann Bauen sich verändern. Also, ich will aber erstmal wieder starten mit meiner Vorstellungsrunde, die ich immer mache. Habe ich euch auch schon gesagt. Ich fange einfach mal mit Ulla an, weil sonst wird das zu wild durcheinander. Ulla, sag doch mal deinen Namen, dein Alter, wo kommst du her?
Ja, ich bin die Ulla Basquet, ich lebe seit 30 Jahren in Regensburg und ich bin 64 Jahre alt. Wir machen heute alte Beziehung.
Ja. Was ist dein Beruf? Was ist dein beruflicher Background?
Ich bin sowohl Architektin selbstständig, habe ein Planungsbüro, als auch Immobilienökonomin. Eine interessante Kombi zwischen Planen und Bauen und Wirtschaftlichkeit.
Was motiviert dich, das zu machen? Was hat dich motiviert, da reinzugehen? Und in Verbindung, was motiviert dich dann jetzt auch bei Architects for Future, dich für anderes Bauen zu engagieren?
Also ehrlich gesagt, ich war schon bei Solararchitektur. Ich war immer schon dabei, wenn es um Innovationen ging. Und vor 3 Jahren habe ich die Architects for Future, ehrlich gesagt, im Internet gefunden und habe tatsächlich selber nicht gewusst, wie viel Müll wir produzieren in der Bauwirtschaft, wie viel Energie wir verbrauchen und wie viel Emissionen. Da war ich selber so schockiert und ich fand die so spannend, habe ich mir gedacht, ja klar, wir müssen das machen. Und da mache ich jetzt mit.
Schön. Hörst du eigentlich selber Podcasts? Was ist so deine Podcast-Erfahrung hier? Manche sind zum allerersten Mal überhaupt erst mit einem Podcast konfrontiert. Ich hatte schon Leute, die podcasten selber. Wie sieht das bei dir aus?
Also ehrlich gesagt, ich habe schon für die Architects for Future einen Podcast gemacht, die Grüne Stadt von der TH oder TU, weiß ich jetzt gar nicht mehr, in Dortmund. Ansonsten habe ich Podcasts zum selber hören, auch erst entdeckt, so im letzten Jahr. Ich höre das hin und wieder neben der Arbeit, so Themen, die mich interessieren. Gibt ja eine Riesenauswahl und ganz spannende Sachen.
Was ist dein Lieblingspodcast? Hast du einen?
Och, das kann ich so gar nicht sagen. Also die Ringvorlesungen von den Architects for Future vielleicht.
Schön, das stimmt. Schön, dank dir. Dann Simay, das gleiche an dich. Sag mal für unsere ZuhörerInnen Name, Alter, wo kommst du her?
Also ich bin Simay Peters, ich bin 27 Jahre alt und komme ursprünglich aus Heidelberg und wohne jetzt aber mittlerweile in Berlin.
Was machst du beruflich? Was ist dein Hintergrund?
Ich arbeite auch als Architektin, aber angestellt, noch nicht selbstständig. Und dann eben nebenbei mache ich die Koordination der Öffentlichkeitsarbeit für Architects for Future seit 1,5 Jahren.
Was hat dich motiviert, Architektin zu werden?
Ich finde es eine gute Kombi aus technischem Beruf und kreativem Beruf. Man kann irgendwie so von allem was mitnehmen und man lernt so ein Potpourri an vielen Dingen. Das finde ich irgendwie spannend.
Ja. Und wann und wie bist du dann auch noch zu den Architects for Future gekommen?
Das war während meines Studiums. Ich habe nämlich nachhaltiges Bauen studiert, nur unsere Uni hatte den Studiengang selber nicht ganz so ernst genommen und sehr viel Betonklötze gebaut. Und dann haben wir angefangen, uns dagegen zu engagieren und bin so dann auch darauf gekommen, die Ortsgruppe in der Stadt, in der ich studiert habe, zu gründen. Und so bin ich dann dazu gekommen. Ja.
Ich hatte mal eine ähnliche Erfahrung in der Berufsschule, wo ich mit Glasern über energetisches Bauen geredet habe und die gesagt haben, naja, aber guck dir mal an, wie die Schule hier gebaut ist. Was willst du mir hier erzählen mit verglasten Fenstern? Hörst du selber Podcasts? Hast du eine Podcast-Erfahrung?
Ich höre sehr viel Podcast, aber keine Architektur-Podcast. Also, ja. Und ich habe aber auch gestern noch eine andere Podcast-Aufnahme gehabt, meine erste. Das heißt, da erstmal auch selber Podcast-Erfahrungen gesammelt.
Schön. Ja, dann herzlich willkommen hier bei Werktags im Norden. Lass uns mal ins Thema reingehen mit einer ersten Frage. Ich habe es ja schon irgendwie mehrmals erwähnt, namentlich Architects for Future. Versucht mal einer von euch zu erklären, wie und warum Architects for Future entstanden ist. Genau, das so als Einstieg. Wer mag anfangen?
Ich fange ganz gerne an. Die Architects for Future haben sich 2019 gegründet. Drei, Luisa, Line und Philipp, an der Bergischen Universität Wuppertal, mit einer dortigen Professorin bekannt, Annette Hillebrand, vor Ort. Und dann hat man 2020 einen eingetragenen Verein draus gemacht. Die Bewegung ist total schnell gewachsen. Und richtig berühmt geworden sind sie mit ihrer Petition im Bundestag 2021. Da haben sie wirklich 50.000 Stimmen, mehr als das sogar, gesammelt und konnten dann im Bundestag vortragen, wir brauchen eine Bauwende. Es geht so nicht weiter.
Bevor ich jetzt nachfrage, was in dieser Petition konkret drin stand, was ich jetzt gerade anbiete, trotzdem noch mal eine formale Frage vorweg. Ihr seid jetzt beide Architektinnen. Sind da jetzt rein Architektinnen, Architekten, Architektinnen drin oder wer kann bei euch mitmachen? Wer engagiert sich da?
Also es ist eigentlich sehr offen und der Beitritt im Verein oder auch das Engagement in der Ortsgruppe soll sehr niederschwellig sein. Ich würde sagen, wir sind hauptsächlich Architekturschaffende, also seien es Architekturstudierende oder auch ArchitektInnen, sind aber auch schon stellenweise Bauingenieurinnen dabei. Und unser Ziel wäre es eigentlich, das Ganze noch auszuweiten auf das Handwerk, dass wir quasi die ganze Baubranche mit dabei haben.
Ja. Welche Ziele würdet ihr jetzt so als Schlagwörter sagen, habt ihr euch vorgenommen? Was ist der Kern, des Pudels Kern?
Ja, des Pudels Kern sind unsere 10, ich sage jetzt mal, Erfolgsfaktoren, die wir fordern. Soll ich die jetzt schon mal ausführlich oder kurz erklären?
Ja, ich würde gleich gerne mal so ein bisschen ein paar Praxisthemen durchgehen. Du kannst ja mal einfach so 2, 3 Themen sagen, um mal so ein bisschen reinzukommen, was so insbesondere drunter fällt. Ich glaube, ich darf jetzt alle durcharbeiten.
Okay.
Aber vielleicht die für dich 2, 3 wichtigsten.
Die 2, 3 wichtigsten. Also das eine ist, wir sagen, überdenkt Bedarfe. Brauchen wir zum Beispiel wirklich Neubau oder gehen wir nicht doch in den Bestand? Brauchen wir so viel Quadratmeter pro Kopf? Müssen wir wirklich jährlich 52 Hektar Flächen versiegeln weiterhin? Ist das alles notwendig? Dann natürlich Abriss. Hinterfragt Abriss kritisch. Wir haben so viele tolle alte Häuser, die wir ertüchtigen könnten. Und stattdessen, weil das ja ganz gerne spekulationsmäßig zum Geldverdienen gedacht ist, werden die einfach abgerissen und dann kommen die 0815 Neubauten da drauf. Und grundsätzlich, wir wollen eine gesunde gebaute Umwelt fördern. Wir arbeiten viel zu viel noch mit Giftstoffen und wir wollen auch soziale Verantwortung übernehmen. Weil wir haben ja das ganz große Problem, wir haben eigentlich genügend Wohnraum, bloß wir brauchen nicht mehr Luxus, wir brauchen günstigen Wohnraum. Und den schaffen wir am ehesten mit dem, was schon überall rumsteht, anstatt immer neu zu bauen, weil du kannst heute nicht mehr günstig bauen.
Ja, ist schwierig. Insbesondere um die Metropolen herum, da wo ihr beiden ja auch wohnt, aber auch hier in Bremen bei uns im Norden, ist es überall sehr teuer geworden. Ich habe gerade mir ein paar Stichpunkte mitgeschrieben. Ich würde erstmal ganz allgemein fragen, wie würdet ihr aus einer Architekt, Architektursicht, aus einer Fachsicht sagen, was macht ein Gebäude überhaupt klimagerecht? Was ist so der traditionelle, der konventionelle Weg, ein Gebäude zu bauen, und wie müsste man eigentlich modern denken, ein Gebäude klimagerecht zu bauen? So ganz praktisch verständlich erklärt.
Ich glaube gar nicht, dass es darauf eine Antwort gibt, quasi was ist das perfekte klimagerechte Gebäude, weil es dazu mehrere Ansätze gibt und was Ulla gerade schon meinte, mit dem Bestand zu nutzen. Das geht ja natürlich damit hervor, dass es schon einen Bestand gibt, dass schon etwas gebaut ist und dass wir eben unsere gebaute Umwelt nutzen. Und ich würde sagen, aus heutiger Sicht ist das perfekte klimaneutrale Gebäude oder klimagerechte Gebäude ein Gebäude, wofür wir den Bestand genutzt haben und vor allem Leerstand genutzt haben, und kein neu gebautes Gebäude.
Wo wären denn die größten Hebel, um jetzt eine Veränderung hinzubekommen? Wir haben ja schon relativ viel gebaut, auch viel, was nicht so gut umzuwidmen ist. Und wo sind große Hebel, wenn du dir jetzt was wünschen könntest?
Ja, der große Hebel ist tatsächlich, unsere Bestandsgebäude weiterzubauen. Weil das ist erwiesen, wenn ich zumindest, sage ich mal, den Rohbau stehen lasse, dann habe ich schon 50% sowohl der Energie als auch der CO2-Emissionen, das lasse ich stehen und muss ich nicht mehr neu bauen. Also du kannst immer in jedem Fall mit dem Rohbau weiterbauen. Und das hat noch mehr damit zu tun, wenn ich jetzt wieder sozial anspreche. Das heißt, da gibt es Nachbarschaften, da gibt es eine soziale Komponente. Das bleibt alles stehen. Das ist auch günstig für die Kommunen. Die müssen die Infrastruktur nicht neu schaffen. Das ist alles schon da. Da gibt es schöne alte Bäume. Das ist einfach komplett anders und die Gemeinschaften bleiben erhalten. Ja, in dem Moment, wo abgerissen wird, kommt ein teurer Neubau und damit natürlich auch komplett neue Menschen in die Umgebung. Also das ist so facettenreich und das Schwierige ist einfach auch, Bauen ist so komplex. Und da Licht ins Dunkel zu bringen, das versuchen wir heute. Vieles, was selbst jetzt unsere Zuhörer, die jeden Tag auf den Bau gehen, vielleicht so in der Form sich noch gar nicht überlegt haben. Das ist ja auch unser Ziel, die Menschen zum Nachdenken zu bringen.
Ulla, du hast vorhin in deiner Vorstellung gesagt, dass dich das überrascht hat, wie groß der Einfluss des Baugewerbes auf die Klimaproblematik ist, also wie viel Müll produziert wird, wie groß der CO2-Abdruck ist. Kannst du das mal, hast du das so ein bisschen auf dem Schirm, wie groß der Einfluss ist?
Ja, das habe ich voll auf dem Schirm, weil ich gerne Vorträge halte oder zum Beispiel auch schreibe. Ich bin als Autorin für die Architecture Future tätig und ich kann dir eine Zahl nennen, die mich selber schockiert. Nur die Bauwirtschaft alleine produziert 229 Millionen Tonnen Abfall jedes Jahr.
Kannst du das nochmal wiederholen? Kannst du das nochmal
wiederholen? 229 Millionen Tonnen Abfall. Das ist auch das, was mich so schockiert hat. Ja, ehrlich gesagt, ich wusste das gar nicht. Also wir produzieren Müll ohne Ende, schmeißen das weg. Das kommt auf die Deponien, ist schweineteuer, by the way. Und nutzen das maximal dann noch irgendwie für einen Untergrund im Straßenbau. Und unser Ziel ist zu sagen, Leute, lasst uns
tatsächlich maximal. Ich habe jetzt gelernt, dass viele Kommunen das so ausschreiben, dass man gar nicht dieses wiederaufbereitete Zeug benutzen darf, sondern Naturstein irgendwo aus Skandinavien rangeschafft werden muss.
Ja, lauter so ein Blödsinn, aber vielleicht bleiben wir bei unserem abwechselnd, weil die Siemen mag vielleicht auch was dazu sagen. Ja.
Ich kann noch dazu sagen, dass ich fand für mich die erschreckendste Nummer war, dass alleine die Zementindustrie 8% der CO2-Emissionen ausmacht, also alleine eine Industrie. Und die Bauindustrie 38% der weltweiten CO2-Emissionen ausmacht. Und das ist dann eben die gleiche Nummer wie zum Beispiel Mobilität. Aber bei Mobilität weiß es jeder. Jeder weiß, ich setze mich in ein Flugzeug, es ist irgendwie schlecht. Aber niemand weiß, oh, da werden viele neue Gebäude gebaut. Damit zerstören wir eigentlich die Umwelt genauso.
Und genau, Christian, wenn ich gleich ergänzen darf, Deswegen sagen wir, wir brauchen Kreislaufwirtschaft. All unsere Materialien, die sind so wertvoll. Vor 150 Jahren haben die Leute jeden einzelnen Stein wieder sauber gemacht und wiederverwendet. Ja? Die haben einfach eine Wertschätzung gehabt für das, was sie gebaut, also für die Baumaterialien. Und heute schmeißen wir alles weg. Und da, wir wollen im Prinzip da wieder hinkommen. Ja, dass wir unsere Materialien wiederverwenden können. Und dass wir überhaupt so bauen, dass wir das wiederverwenden können. Das ist nämlich im Moment überhaupt nicht der Fall. Alles ist verklebt, alles ist irgendwie, ja, so, das heißt, du kannst es gar nicht wiederverwenden. Vor allen Dingen diese Kunststoffe, ja, diese Verbundstoffe am Bau, die sind super gefährlich. Also, bis in die 60er Jahre, sage ich mal, hat man wirklich so schön gebaut, dass man alles wiederverwenden könnte. Dann wurde es kompliziert. Also das ist eines unserer stärksten Forderungen. Lasst uns doch einfach wieder so vernünftig vielleicht, also so ein bisschen back to the future, weißt du?
Ja. Kennt ihr eigentlich konkrete Projekte, die zeigen, wie das auch besser gehen kann? Also wenn ich mit Leuten aus dem Baugewerbe zusammen bin, herrscht oft eine große Skepsis, ob das überhaupt funktioniert in der Breite, was insgesamt so gemacht wird. Also es gibt immer wieder so kleine Nachrichten, dass irgendwo was passiert. Aber sich das vorzustellen, dass das auch ganz, ganz einfach möglich ist. Kennt ihr Projekte, vielleicht welche, wo die Architects for Future auch daran beteiligt waren?
Wir versuchen immer auch so ein bisschen von diesem Best Practice wegzugehen, weil wir sagen, so das beste Beispiel gibt es vielleicht noch gar nicht oder gibt es überhaupt? Und eher hin zu diesem Good Practice, also wo sind denn Ideen gut angenommen worden? Ich finde es jetzt super schwierig, da ein konkretes Projekt zu nennen. Aber ich würde sagen, und das wollte ich auch vorher noch sagen, was ich eigentlich, glaube ich, einen guten Hebel finde und eine spannende Sache ist, wenn man es schafft, Bürogebäude zu wohnen, um zu planen, weil wir davon halt eben viel Leerstand haben. Aber das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, einfach alle Projekte, in denen der Leerstand gut und sinnvoll genutzt wurde, sind ein gutes Beispiel für dieses klimagerechte Bauen oder eben auch Projekte, in denen diese Kreislauffähigkeit schon möglich ist. Also eben viel, was Olaf gerade meinte, wenig geklebt, viel geschraubt, wenig Verbundprodukte, wie zum Beispiel WDVS verwendet.
Ulla, du hast gerade so ein bisschen gezuckt, als sie mal anfing zu erzählen, was ging dir durch den Kopf?
Also ich darf mich mal echt aus dem Fenster lehnen. Ich weiß schon, wir sagen das als Architects for Future nicht unbedingt, weil es so viele Beispiele gibt. Aber ich möchte ein Beispiel nennen, was bestimmt viele ZuhörerInnen heute auch kennen. Und das ist der grüne Bunker in Hamburg, direkt neben St. Pauli. Ja, das ist jetzt eine begrünte Oase. Das war ein hässlicher Betonbunker vorher und der stand, ja, weiß ich nicht wie lange her. Weißt du das? Aber Ewigkeiten. Und das ist jetzt so ein geiles Teil, wenn ich das mal so leger sagen darf. Und ich denke, dass das viele ZuhörerInnen eben kennen und deswegen erwähne ich das. Es gibt auch so Projekte wie ein Recyclinghaus in Hannover, was nur aus recycelten Bauteilen besteht, aber das ist wahrscheinlich eher nicht so bekannt. So, und warum habe ich jetzt gerade gezuckt? Ich habe unlängst im MIT Technology Review, das ist ein Magazin, habe ich genau dazu ein Interview geführt. Das Problem ist richtig, es stehen viele Bürogebäude leer. Und natürlich, man kann die perfekt umbauen, das ist überhaupt kein Stress. Nur, es gibt da juristische und steuerrechtliche große Hürden, weswegen man es nicht oft macht und nicht oft machen wird. Das hat damit zu tun, dass das sehr oft Investoren sind. Und wenn ich jetzt eine Berechnung nach Wertgutachten mache, dann wird ein Bürogebäude halt nach der ganzen Fläche berechnet als Beispiel und nach dem Ertrag, nach der Miete und ein Wohngebäude halt nur nach der Wohnfläche. Das heißt, hinter der abgeschlossenen Tür, Treppenhäuser fallen weg, Verkehrswege, Technik wird nicht mitgerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt ein und das gleiche Gebäude bewerten würde, einmal ins Büro, ja, dann habe ich einfach ein paar Millionen mehr, als wenn ich es als Wohngebäude genau das gleiche Teil berechne. Das hat was mit der Art und Weise zu tun der Wertermittlung. Und es hat noch umsatzsteuerliche Punkte. Es hat so, also einige Punkte, juristische Punkte. Das ist tatsächlich, da müsste man einfach ran. Es hat auch was mit Bebauungsplänen zu tun und mit Umnutzung, dass ich dann vielleicht in 5 Jahren nicht mehr zurückkomme von Bürogebäude, von Wohngebäude zu Bürogebäude, wenn das wieder genutzt wird. Also das sind leider die Gründe. Ja, also mit Bautechnik hat das nichts zu tun. Das könnten wir alles wunderbar umsetzen.
Also man sieht schon, es sind sehr viele politische und rechtliche Punkte, die auf dem Ganzen so im Weg stehen.
Ja. Was mich natürlich jetzt als Gewerkschafter, der stark an der Praxis ist, stark mit Handwerkern, Bauarbeitern zu tun hat, seht ihr typische Einwände, die von Auftraggebern kommen, oder was müsste sich so im Handwerk ändern oder in der Ausbildung ändern, damit die Menschen da offener auch für sind?
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, was Ulla schon gesagt hat mit diesem Back to the Future. Also, dass man wieder so ein bisschen traditionellere Handwerksweisen lernt, weil eben früher wurde nichts geklebt und verleimt und da hat man nicht 20 Folien zusammengeklebt und irgendwie, ja, es war nicht immer alles verklebt, sondern eher verschraubt. Und ich glaube, dass man fast auch in der Lehre, auch im Handwerk, so ein bisschen wieder vielleicht diese traditionelleren alten Weisen als neue quasi wieder lehren müsste, damit auch, ja, weil ich glaube, oft wird man dann so belächelt als Architektin, wenn man dann auf der Baustelle steht und so Sachen vorschlägt. Und dann heißt es so, ach komm, das ist doch viel zu kompliziert und viel zu aufwendig. Wir machen das jetzt so wie immer. Und dass man wieder so ein bisschen zu diesem Klassischeren zurückgeht und dass eben viel von diesen Punkten auch in der Lehre schon weitergegeben wird, weil umso früher man es dann natürlich mitnimmt, auch im Studium. Wenn man im Studium die nachhaltige Bauen schon lernt, dann ist es einfach drin und dann hat man eine Routine und dann muss man sich nicht so wieder umgewöhnen.
Und wenn ich da ergänzen darf, Christian,
ja.
Das Problem ist natürlich auch Fachkräftemangel. Und wir sind froh und dankbar, dass es noch viele tolle ältere Handwerker gibt, die noch den Lehmbau können. Auch übrigens im Osten, die in Thüringen, wenn ich denke, die waren und sind bis heute perfekt darin, weil ein Lehmbaustein ist extrem ökologisch, er ist sogar extrem günstig in der Herstellung, braucht nicht keine Energie, kostet eigentlich nichts. Aber, und jetzt kommt der Punkt, kein Mensch kann mehr, oder ganz wenige, können nur mehr damit umgehen. Wenn du heute zu einem Handwerker sagst, kannst du mir mal bitte eine Wand in Lehm mit Kalkputz zum Beispiel verputzen, dann sind das immer nur die Sonderfirmen, die Restaurateur zum Beispiel, ja. Aber der normale Maurer, es sei denn, er ist 50 plus mindestens, kann das eben nicht mehr. Und da geht es schon los. Das heißt, da sollte man in der Ausbildung schon drauf achten. Also, dass man diese alten Handwerkstechniken wieder lehrt. Weil dieses ganze tolle alte Wissen, das geht uns ja alles verloren. Ja, wenn jetzt, sage ich mal, die Handwerker aus dem Berufsleben ausscheiden.
Ich halte das auch aus einem anderen Grund für total wichtig. Also momentan hat Klimaschutz nicht den höchsten politischen Stellenwert. Das war vor wenigen Jahren noch anders, so rund 2019, 20, als ihr euch auch gegründet habt. Aber trotzdem hat ja ganz viel auch Einzug gehalten in politische Zielvorgaben, in Regularien. Und es ist sehr absehbar, dass in den nächsten 3 bis 8 Jahren, so bis Ende des Jahrzehnts, einfach die Vorgaben, wie man ein Haus bauen darf, mit welchen Techniken, mit welchen Materialien, einfach viel schärfer werden, um die CO2-Anteile, die da drin sind, einfach runterzubringen. Und wenn ich dann halt keine Handwerker mehr habe, die das auch umsetzen kann, bin ich als Bauunternehmer schon gekniffen. Und von daher kann ich einfach nur jedem empfehlen, sich jetzt darauf vorzubereiten, weil das wird in wenigen Jahren richtig scharf angezogen, dann darf ich nicht mehr so bauen, wie ich es gelernt habe, wie ich es die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und ich muss einfach auch mal anders arbeiten. Ich muss auch Lehm mit benutzen. Ich muss modulartig bauen. Einfach komplett anders. Und das muss man halt auch können. Dann muss man die Mitarbeiter vorbereiten. Das ist spannend. Gibt es weitere politische oder strukturelle Themen, die sich ändern müssten? Also ich fand das gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, Immobilie wird auch ganz anders bewertet, wenn ich es irgendwie gewerblich nutze oder privat. So, dann wird es halt schwierig. Gibt es denn politische oder strukturelle Änderungen, die ihr jetzt findet, die sind drängend? Da müsste sich schnell was ändern, damit wir hier vorankommen?
Ich glaube, einige.
Ja.
Aber vor allem sind es auch Sachen in den Bauordnungen, die eben oft den Neubau sehr viel leichter machen, weil es eben gewisse Vorgaben gibt, wie natürlich gebaut werden muss, die dann oft im Bestand nicht genauso umgesetzt werden könnten. Und da müsste es eben mehr Vereinfachung für das Bauen im Bestand geben, weil wenn etwas quasi schon schwieriger gemacht wird und dann auch dadurch vielleicht teurer wird, dann ist es natürlich als Architektin, selbst wenn man davon überzeugt ist, schwierig, auch die Bauherren davon zu überzeugen, weil mehr Kosten natürlich immer dann, also ob meist das Argument dafür sind, okay, dann machen wir es halt anders oder dann reißen wir es jetzt doch ab, wenn es irgendwie nicht geht, wenn wir den Grundriss aufgrund von Größenregularien etc. dann nicht reinbekommen. Also ich glaube, da müsste vor allem auch in den Bauordnungen noch mehr auf dieses Bauen im Bestand eingegangen werden.
Wenn ich ergänzen darf, es gibt Hoffnung. Und zwar hat tatsächlich Bayern, was ja jetzt nicht wirklich so der Vorreiter ist in Energieeffizienz und so, aber hier wurde der Gebäudetyp E entwickelt vom Professor Florian Nagler von der TU München. Der hat 3 baugleiche Häuser in Bad Aibling hingestellt, in unterschiedlichen Konstruktionen. Und die wurden dann über Jahre beobachtet und ausgewertet und so weiter und so fort. Und was hat sich herausgestellt? Und jetzt wird es nämlich ganz wichtig. Wenn man in einer bestimmten Weise mit bestimmten Materialien baut, gerade Wohnhäuser, dann brauche ich keine Klimaanlage. Auch nicht jetzt bei dem heißen Sommer, den wir hatten. Und am besten schneidet ab eine Holzdecke mit Lehmfüllung. Da sind wir eben schon wieder bei den Materialien der Alten, sage ich mal, der ganz Alten, der Generationen vor uns, die schon wussten, wie man gut mit der Natur baut. Und der hat eben auch noch was festgestellt. Heute ist es ja schick, angebliche Bauhaus, Gropius und wie sie alle heißen, die würden sich vom Balkon stürzen, wenn sie das hören, was alles Bauhaus sein soll heutzutage, ja. Da wird komplett aufgeglast zur Südseite, ja. Das heißt, da hast du so viel Solarenergie und Hitzeeffekte, da brauchst du dann wirklich eine Klimaanlage. Also seine Häuser alle haben nur 50% Glasanteil. Und das reicht komplett aus, um eine Wohnung schön zu belichten. Viele Leute gehen ja auch gerne in den Altbau, so sind die ja alle mehr oder weniger aufgebaut. Und interessant ist auch, ich brauche eine größere Raumhöhe. Ich brauche mehr Volumen, ja. Also es sind super interessante Erkenntnisse und man kann ja ruhig sagen, okay, wir haben uns jetzt ein paar Jahrzehnte lang irgendwie ziemlich geirrt, aber das kann man ja rückgängig machen. Man kann sich für die Zukunft ja neu aufstellen. Und das wäre toll, wenn die ganzen Handwerker, deren Arbeit ich unglaublich schätze, ich hätte nie so tolle Sachen bauen können mit meinem Team, wenn es nicht so tolle Handwerker gäbe, wenn die auch diese Einsicht hätten das und uns unterstützen könnten, wirklich wieder back to the future.
Ich habe hier auch mir tatsächlich aufgeschrieben, gibt es positive Entwicklungen? Jetzt hast du das eine Beispiel gesagt. Kennst du aus dem politischen Bereich, kennt einer von euch aus dem politischen Bereich, aus dem rechtlichen Bereich positive Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen?
Ulla, sag du gerne.
Okay, also das ist natürlich, was ich jetzt nannte, der Gebäudetyp ja. E, wie einfach übrigens, habe ich vergessen zu sagen, und experimentell, ist sicherlich richtig. Und dann auch gibt es noch verschiedene Landesbauordnungen, zum Beispiel die Umbauordnung in Bremen, wo man gesagt hat, ja, unbedingt Sanierung vor Neubau. Es gibt auch zum Beispiel in Hamburg eine tolle Zweckentfremdungssatzung, ja, wo man einfach sagt, wir wollen auf keinen Fall so viel Airbnbs, weil wir brauchen die günstigeren Wohnungen für unsere Mitbewohner, für die Menschen, die hier leben. Das ist ja unser zentrales Problem im Moment. Wir brauchen günstigen Wohnraum. Und wie können wir den schaffen? Das ist ja die zentrale Frage. Also da würde ich mich freuen, wenn viele Kommunen zukünftig sagen, nee, Zweckentfremdungssatzung oder eben auch die Umbauordnung darauf einnorden, zu sagen, wir kümmern uns erst um das, was wir bereits haben und ertüchtigen das, bevor wir neu bauen. Auch super aktuell der Bauturbo natürlich.
Ja. Ich würde gerne so zum Abschluss hin jetzt eine Wendung machen zu eurem Verein, wie man da mitmachen kann, was da gerade los ist und konkret, was plant ihr, was plant Architects for Future so in den nächsten Monaten, was ist bei euch gerade angesagt?
Soll ich da noch drauf eingehen, wie man bei uns mitmachen kann? Soll ich kurz
das hätte ich
gleich
als nächstes
geben?
Gefragt.
Ah, okay. Alles
ich wollte
klar.
Jetzt erstmal fragen, was macht ihr und dann, wie kann man dabei sein?
Also wir haben gerade sehr viele verschiedene Projekte in verschiedene Richtungen. Das kommt natürlich auch immer auf die Stadt an. Aber beim Verein sind wir gerade dabei, also ich koordiniere ja zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit, da nochmal weiter rauszugehen und auch so ein bisschen, was unsere Devise ist, raus aus der Bubble, dass wir so ein bisschen aus dieser Architekturbranche rauskommen und es schaffen, so in die breitere Masse das ganze Wissen auch zu streuen. Dann sind immer wieder zum Beispiel verschiedene Ausstellungen geplant. Wir kooperieren jetzt auch gerade mit House Europe und haben da diese Wanderausstellung von Fixit. Das läuft dann noch bis zum nächsten Jahr. Also genau, in ganz verschiedenen Richtungen mit ganz verschiedenen Medien versuchen eben weiter in die breitere Masse zu gehen.
Wenn jetzt hier jemand zugehört hat, ein junger Trockenbauer oder ein erfahrener Maurer oder ein Straßenbauer oder ein Bauingenieur, eine Bauingenieurin, die hier zuhört, wie kann man sich bei euch einbringen? Wie kann man einen Weg zu euch finden?
Also einfach auf unsere Homepage gehen, Architects for Future, und dann zum Beispiel gucken Ortsgruppen. Und dann gehe ich auf die Stadt, in der ich lebe. Oder ich kann selber einen Ortsverein, das habe ich hier auch gemacht in Regensburg vor 3 Jahren, gründen, sich anschließen. Und wir sind im Moment noch auf Telegram organisiert. Wir arbeiten, wir sind eigentlich ein super Vorzeigebeispiel für die Transformation. Wir arbeiten total digital. Also egal, wo man sitzt, man kann mitmachen. Man kann natürlich auch spenden, weil wir leben von Fördergeldern oder von Spenden. Wäre super. So kann man uns definitiv unterstützen.
Und dann noch eine Ergänzung, wenn man jetzt sagt, okay, ich will gar nicht unbedingt vor Ort irgendwie mich engagieren, sondern ich habe eigentlich ein konkretes Thema, was mich beschäftigt, mit dem ich mich befassen will, haben wir eben auch immer noch Arbeits- und Projektgruppen, die dann auch meistens bundesweit organisiert sind. Zu allen möglichen Themen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und wenn man sagt, okay, ich habe hier ein Thema, ich will das voranbringen, kann man eben auch so eine Projekt- oder Arbeitsgruppe gründen und dann eben bundesweit schauen, wer hat denn eigentlich dann Lust drauf und möchte da mitmachen.
Genau, und wir würden auch zu euch kommen, wenn ihr das wollt, und irgendwie mal einen kleinen Vortrag oder eine kleine Diskussionsrunde oder einen Workshop gestalten, weil uns sind Handwerker wahnsinnig wichtig. Wie gesagt, ohne die können wir auch nicht bauen. Und von daher, und wir wollen ja, wie die Simay das vorhin schon gesagt hat, wir wollen raus, wir wollen zu den Menschen, wir wollen nicht in unserer akademischen Bubble bleiben, sondern wir möchten gern die Bürger mitnehmen und natürlich insbesondere auch die Handwerker, um unser ganzes Ding voranzubringen, um die Bauwende voranzubringen. Die ist so nötig.
Ich danke euch. Das war ein schönes, motivierendes Schlusswort, Ulla. Ich werde das jetzt mal so machen, dass ich in die Shownotes, also in die Beschreibung der Podcast-Episode, nochmal eure Internetseite setze, auch einen Link zu den Ortsgruppen. Ich weiß auch, dass für diejenigen, die hier aus Bremen oder Umgebung sind, auch in Bremen gibt es eine Ortsgruppe. Ich weiß nicht, ob es noch weitere in meiner Region gibt, aber zumindest Bremen gibt es eine, mit denen habe ich auch schon Kontakt gehabt. Da kann man dann einfach sich einbringen, man kann da hingehen, das ist ganz, ganz simpel möglich. Und genau, das packe ich dann in die Shownotes mit rein. Und von mir aus war es das. Ich habe meine Fragen, meine Themen abgearbeitet. Wenn jemand von euch noch sagt, das möchte ich jetzt unbedingt noch loswerden, dann wäre das jetzt ein guter Moment.
Also ich würde auf jeden Fall nochmal ermutigen an alle HandwerkerInnen, dass wir ja euch wirklich sehr willkommen heißen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon durchgekommen, dass wir uns da sehr freuen, wenn wir nicht nur in unserer Architekturblase beisammensitzen, sondern auch noch mehr den praktischen Blick in unseren Gruppen mitbekommen.
Genau, und vielleicht von mir, meiner Seite als Schlusswort. Nein, es ist nicht so, dass die energetischen Anforderungen das Bauen so teuer gemacht haben, sondern an erster Stelle, Baulandpreise haben sich verdoppelt bis verdreifacht. In Berlin, ohne Schmarrn, verzwanzigfacht. Bauland ist ein Spekulationsobjekt, ja. Und natürlich haben wir Lieferengpässe. Wir haben tatsächlich, uns geht der Sand aus, ja. Wir haben massive Probleme, tatsächlich mit so weiterzubauen. Das macht die Baupreise so teuer. Wir liegen bei 5.000 Euro den Quadratmeter vor 20 Jahren, bei 2.700. Und das hat nur zu einem geringen Anteil tatsächlich zu tun mit dieser energetischen Gebäudeanforderung. Das möchte ich nochmal klarstellen, bevor sich manche Leute da was Falsches einbilden.
Ulla, Sima, ich danke euch, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, uns mal einen Überblick zu geben, was bedeutet klimagerechtes Bauen, was ist, warum sollten wir weniger abreißen und mehr umbauen und sanieren als einen großen Punkt. Ich finde es super, dass es engagierte Menschen gibt, die sich für ein vernünftiges Bauen einsetzen. Das ist neben der Gewerkschaft, die sich für soziale Arbeitsbedingungen, für gute ökologische Arbeitsbedingungen einsetzt, dann auch noch so den Punkt gibt als Ergänzung. Da kann man sich wirklich schön ergänzen mit den Architects for Future, wo Bauschaffende und Architekten drin sind, die sich dann für modernes Bauen einsetzen. Das finde ich schön. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr da draußen heute zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Schaut in die Shownotes, geht mal auf die Internetseite von Architects for Future. Guckt mal, ob es eine Veranstaltung bei euch in der Region, in der Gegend gibt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, hört demnächst wieder rein und bis bald. Ciao.
Dankeschön.
Danke. Tschüss. Es war toll.
Tschüss.